Stadt muss man mögen, man lebt eng aufeinander. Also das ist ja auch eine Entscheidung, denke ich, pro oder contra. Aber viele Dinge, die die Stadt stressig machen, kommen vom Autoverkehr, vom Abstellen der Autos, vom Platzbedarf dieser Autos auch. Und wenn wir dann hingucken, dass sich so ein Auto nur noch 45 Minuten am Tag bewegt, dann denke ich, ist da nicht der Verlust von Mobilität, sondern der Gewinn von Lebensqualität im Fokus.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Heute mit dem großen Thema Mobilität. Denn Mobilität ist mehr als die Frage, wie wir von A nach B kommen. Sie entscheidet darüber, wie unsere Städte aussehen, wie gerecht sie sind und wie wir uns im Alltag bewegen können oder eben auch nicht. Gerade in wachsenden Städten wie Hamburg wird deutlich, die Art, wie wir Mobilität planen, ist immer auch eine Frage von Raum, von Lebensqualität und von Teilhabe. Wie können also Quartiere entstehen, in denen weniger Autos nicht Verzicht bedeuten, sondern mehr Lebensqualität? Und was braucht es, damit neue Mobilitätskonzepte nicht nur auf dem Papier gut funktionieren, sondern auch im echten Leben? Darüber spreche ich heute mit einer wichtigen Stimme in der Debatte um Mobilität und Stadt. Mobilitätsexpertin, Autorin und Podcasterin. Herzlich willkommen, Katja Diehl.
Danke für die Einladung.
Frau Diehl, wenn Sie auf Städte schauen, was sehen Sie zuerst? Verkehrsflächen, Architektur, Menschen, öffentliche Räume, Machtverhältnisse? Was ist Ihr Fokus?
Ja, das ist natürlich im Rahmen meiner Arbeit nochmal, hat sich das verändert. Also ich sehe ganz viele Möglichkeiten, um es mal positiv auszudrücken. Aber natürlich interessieren mich so Fragen wie Barrierefreiheit, wie bewegen sich da Kinder, bewegen sich überhaupt Kinder und Behinderte in den Räumen, die ich sehe? Sind alle auf der Straße, die dort leben, oder sind bestimmte Menschen vielleicht nicht mobil? Also so würde ich sagen, ist vielleicht mein Blick.
Okay. Ihr Zugang zur Stadt kommt stark über das Thema Mobilität. Gab es eigentlich einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, hier geht es viel mehr um die Organisation von Verkehrsflächen?
Ja, das ist ja die Frage, die wir, ich glaube, in ganz Europa haben und auch in allen anderen Städten, die vor dem Auto entstanden sind. Denn das sind ja meistens mittelalterliche Strukturen. Das, was wir heutzutage so großartig die 15-Minuten-Stadt nennen, da kommen wir ja eigentlich her. Anders hätten sich ja damals die Städte auch gar nicht organisieren können. Und dann gab es natürlich die Zeit nach den Weltkriegen, den Wiederaufbau von Deutschland, autogerechte Stadt, das muss ich den Menschen, die hier zuhören, glaube ich, auch nicht erklären, was da passiert ist. Das ist auch etwas, wo ich eine hohe Wertschätzung habe, aber genau wie Sie es ja in der Anmoderation schon gesagt haben, man muss es immer überprüfen, ist dieses systemische Denken für das Auto immer noch das, was wir brauchen in der Stadt, oder sollten wir gerade auch im Rahmen der Klimakatastrophe die Resilienz der Stadt stärken, indem wir das so ein bisschen zurückfahren?
Stadtgestaltung wird in unserer Disziplin ja sehr technisch diskutiert. Sie argumentieren immer sehr menschlich. Woher kommt dieser besondere Blick und was wird dabei Ihrer Meinung nach systematisch übersehen?
Also ich mag Menschen und ich habe natürlich diese Frage jetzt nicht das erste Mal gestellt bekommen und habe aber auch selber so ein bisschen mal nachgehorcht. Woher kommt das eigentlich, dass ich das Thema auch nicht loslassen kann? Und es ist die Ungerechtigkeit. Also vielleicht auch so ein bisschen in Kombination mit diesem, früher gab es mal eine Königin, die gesagt hat angeblich, dann sollen sie doch Kuchen essen. Und in Deutschland habe ich manchmal so das Gefühl, es gibt die Haltung, ja, dann sollen sie halt Auto fahren. Ja, also es ist einfach für mich, ist der Mensch erst frei, wenn er eine Wahl hat. Und das wäre zum Beispiel im Rahmen der Mobilität die Auswahl Auto oder Rad, Auto oder ÖPNV. Also die Wertigkeit von Mobilität darf nicht davon abhängen, dass man einen Führerschein und ein Auto hat. Ich bin jetzt gerade im Emsland bei meinen pflegebedürftigen Eltern. Da sind das ganz andere Diskussionen, die man führt, aber wo man im Alter halt auch merkt, wie sich das rächen kann, wenn man autoabhängig lebt und nicht mehr Auto fahren kann. Also mein Antrieb ist die Ungerechtigkeit gegenüber Gruppen, die nicht mobil sein können. Auch das können wir gerne nochmal vertiefen, den Begriff der Mobilitätsarmut. Und natürlich will ich, weil ich in Hamburg lebe, meine eigene Stadt da auch zum Besseren verändern. Und das ist für mich kein erster Schritt von Technik, sondern ein erster Schritt. Wer sitzt eigentlich an diesen Tischen der Macht, die das alles so gestalten können? Haben wir da wirklich alle Stimmen, die sich melden können, damit die Mobilität auch wirklich gerecht gestaltet wird?
Sie haben gerade den Unterschied zwischen Stadt und Land angesprochen. Das liegt irgendwie auch auf der Hand. In der Stadt haben wir eigentlich die Wahl zwischen den unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten.
Ich lebe in Hamburg-Eimsbüttel, also in dem am dichtesten besiedelten Stadtteil unserer Stadt. Und ich nenne es manchmal liebevoll Bullibüttel, weil sich in der Corona-Zeit sehr viele so Wohnwagen, Wohnmobile, Bullis und ähnliches gekauft haben, geleast haben. Und das hat nochmal für mich, die ich kein Auto, aber einen Führerschein habe, das Gefühl von Stadtraum verändert, weil ich, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, manchmal gar nichts mehr sehe. Es ist so wie durch Schrankwand gucken. Und wenn ich zu Fuß gehe, dann ist es manchmal so, in Eimsbüttel kann man nicht mehr zu zweit nebeneinander gehen. Kinder lernen da die Ameise, die gehen zu zweit, halten sich so an den Händchen. Und dann sagt die Erzieherperson vorne, jetzt machen wir die Ameise. Und dann fädeln die sich so auf wie auf so einer Kette, dass sie alleine gehen, weil die Stellen zu eng sind, dass sie zu zweit nebeneinander gehen können. Und das sind halt Dinge, wo ich schon ein Gefühl habe, das hat nichts mit Lebensqualität zu tun, sondern mit einer gewissen, ja, Erziehung. Verkehrserziehung gibt's ja auch, das Wort. Und da würde ich schon gern den Raum wieder zu etwas machen, wo wir uns gegenseitig begegnen, was ja auch Demokratie stärkt.
Mhm. Raum und Fläche ist auch ein gutes Stichwort, denn Hamburg ist ja eine wachsende Stadt und Hamburg erweitert sich als Stadtstaat. Das heißt, es gibt diese Grenzen, da hört die Stadt auf und dann kommt die Peripherie oder die angrenzenden Länder. Das bedeutet für die Quartiersentwicklung, der Raum ist begrenzt und das bedeutet im Kontext von Mobilität unter anderem auch, dass nicht mehr jede Wohnung einen eigenen Stellplatz bekommt. Und das berücksichtigen wir natürlich, wir als Projektentwicklungsgesellschaft in unseren neuen Quartieren auch immer schon. Also sowas gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Also wir planen das ganz am Anfang. Und da ist die Frage, welche drei Entscheidungen, wenn wir so planen am Anfang, bestimmen eigentlich hinterher das Mobilitätsverhalten? Reicht es, wenn wir sagen, also wir verknappen die Stellplätze?
Ich würde manchmal, bevor Menschen sich entscheiden, Eigentum anzuschaffen oder irgendwo sich niederzulassen, sie auch gerne fragen, ist es dir wichtiger, ein Auto vor deine Haustür stellen zu können oder ist große Lebensqualität dir wichtiger? Und gerade dieser Impuls, den ich auch aus meinem eigenen Haus kenne, dass Menschen und Paare, die dort Kinder bekommen haben, dann ins Grüne gezogen sind, wegen der Kinder. Manchmal treffe ich die dann noch und die sagen, ja, Katja, ich musste viel an dich denken, weil wir haben jetzt zwei Autos und die Zeit, die wir mit dem Shutteln der Kinder verbringen, ist viel mehr geworden, weil wir vorher in Eimsbüttel alles zu Fuß erledigen konnten. Hm. Also ich glaube, das ist nicht die Frage, braucht es diese Stellplatzverknappung, ja, nein, sondern was ist eine moderne Stadt? Also wir fahren ja ehrlich gesagt auch nicht in Urlaub, da, wo man gut parken kann, sondern an Orte wie Venedig, die man gar nicht wahrnimmt als autofreie Stadt, sondern weil man das schön findet, dass man da sitzt beim Café und die Leute beobachten kann. Und ich glaube, das ist manchmal diese Frage, warum wollen wir nicht mehr Urlaub in der Stadt wiederherstellen? Denn natürlich sind viele Probleme, Stadt muss man mögen, man lebt eng aufeinander, also das ist ja auch eine Entscheidung, denke ich, pro oder contra. Aber viele Dinge, die die Stadt stressig machen, kommen vom Autoverkehr, vom Abstellen der Autos, vom Platzbedarf dieser Autos auch. Und wenn wir dann hingucken, dass sich so ein Auto nur noch 45 Minuten am Tag bewegt, die neueste Studie Mobilität in Deutschland hat sogar herausgefunden, dass viele Autos nur alle 3 Tage bewegt werden, dann denke ich, ist da nicht der Verlust von Mobilität, sondern der Gewinn von Lebensqualität im Fokus.
Aber der hört dann spätestens auf, wenn man für die, also Sie haben gerade am Anfang Ihres Beitrags gesagt, man sollte die Leute fragen, was ist ihnen wichtiger, ein Auto vor der Tür oder Lebensqualität? Da würden sich natürlich alle für die Lebensqualität entscheiden, aber ich glaube, bei vielen bedeutet das auch, dass sie ein Auto vor der Tür haben. Also da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Also wir erleben das ja in unserer Planung auch. Sobald es darum geht, der ruhende Verkehr ist nicht mehr umsonst, sondern wenn man das Auto abstellen will, kostet das was, weil er nimmt öffentlichen Raum in Anspruch. Der muss hergestellt werden, der muss instand gehalten werden und so weiter. Ich sehe das kritisch.
Das Problem, was Sie da gerade ansprechen, ist ja ein ganz wichtiges. Wir haben keine Kostentransparenz. An der Universität Kassel, den Professor Sommer hatte ich gerade bei mir im Podcast, der hat ein Cost-Tool entwickelt. Und da kann eine Kommune, eine Stadt alles reinkippen an Mobilitätskosten. Und natürlich kommt da raus, dass das Auto 80-90% der Mobilitätskosten einer Kommune verursacht. Aber sobald man eine Buslinie etabliert, sobald man irgendwie einen Fahrradweg etabliert, ist das Geschrei groß, was das kostet und so weiter. Wir haben uns daran gewöhnt, die Solidargemeinschaft Auto zu sein. Und ich würde uns gerne in die Solidargemeinschaft Mobilität führen. Und ich glaube auch, das hat mittlerweile bei jungen Leuten eine ganz andere Lässigkeit. Die machen immer noch den Führerschein, aber kaufen sich nicht sofort wie in den 70er, 80ern sofort auch ein Auto mit 18, sondern die sagen, naja, hier bei mir gibt's mehrere Carsharing-Anbieter. Ich kann mir vielleicht sogar auch Autos mit Freundinnen teilen. Wir haben da so einen Outlook-Kalender, wo jeder reinschreibt, wann er das benutzen möchte. Also ich glaube, von dieser Generation können wir lernen, dass Mobilität nicht bedeuten muss, ich besitze ein Auto, sondern ich habe Zugriff auf ein Auto. Und die autoarmen Quartiere, die ich da begleitet habe, das sind ja genau diese Versprechen, die gemacht werden. Da gibt's meistens ja sogar einen ÖPNV-Anschluss. Das ist halt die Basis von allem. Aber es gibt Carsharing, es gibt Lastenräder. Und auch da, nicht jeder braucht ein Lastenrad in Besitz. Das ist auch schön, wenn man sich das einfach leihen kann für den Großeinkauf. Da haben wir auch in Hamburg diese tolle Leihradsituation, dass in jedem Stadtteil auch ein Lastenrad steht. Und da kann man einfach mal ausprobieren, wie die Dinge auch anders lösbar sind. Mhm.
Welche autoarmen Quartiere haben Sie denn konkret begleitet? Und was waren da die Stellschrauben, damit autoarmes Leben nicht als Verzicht wahrgenommen wurde?
Das war vor allen Dingen Schwerpunkt Region Hannover, weil ich da auch Botschafterin ja war. Das ist der Björn Hiss, der hat unter anderem ein Projekt von einer ehemaligen Zuckerfabrik und hat auch ganz ehrlich, also wir haben jetzt, glaube ich, schon 5 Jahre Kontakt oder so, hat am Anfang auch ganz ehrlich gesagt, es ist viel anstrengender. Also ich könnte viel einfacher alles machen, wenn ich das so mache, wie wir es immer gemacht haben. Da hat er, glaube ich, echt manche Dinge, also dicke Bretter bohren müssen, auch in der Politik und auch so, was man immer so hört, der Handel, ne? Das ist ja auch immer, das sind aber alles Menschen, die man überzeugen kann. Ein Projekt hat er auch dann gelassen, weil es einfach mit der Politik vor Ort nicht machbar war. Denn wenn man das halbherzig macht, dann funktioniert es ja nicht. Also man muss das ja so planen, dass es auch stringent ist. So ähnlich wie auch Paris an Anne Hidalgo. Als Oberbürgermeisterin hat er auch keine Kompromisse gemacht, sobald ein Leserbrief kam. Und jetzt schwärmen alle, wie toll Paris geworden ist unter diesen 2 Amtszeiten. Und ich glaube, das muss man halt auch ehrlich sagen, das ist nicht der leichtere Weg, den man da wählt, weil man viele Routinen in Frage stellt. Gar nicht in dem Sinne, dass das nicht andere Routinen gäbe, die genauso gut funktionieren, aber wir Menschen lieben Routinen. Und da uns rauszuholen, ist wirklich ja die Kür und nicht nur die Pflicht.
Sagen Sie mal, wie hieß das Quartier in Hannover? Was für eine Fabrik?
Also es ist eine Zuckerfabrik, wie das Quartier jetzt letztendlich heißt, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe auch gerade mit Björn wieder für meine Academy ein Interview geführt, wo er das nochmal auf den neuesten Stand gebracht hat, wie das da jetzt läuft. Es wird so sein, dass du an den Rändern von diesem Quartier diese ganzen Mobilitätsmöglichkeiten hast. Du kannst auch, wenn du Einkäufe hast, vor die Tür fahren und ausladen. Aber in diesem Quartier selbst ist Autoverkehr nicht erwünscht. Also Lieferdienste und Ähnliches, das sind ja immer die großen Fragen. Natürlich kommen die rein, aber die Anwohnenden selber verpflichten sich, da nicht mit dem Auto zu fahren, damit die Kinder da auch wirklich sicher spielen können.
Ah, das ist spannend. Wir stehen in unseren Quartieren vor ähnlichen Fragestellungen. Dann werde ich mir das Beispiel im Nachklang nochmal durchlesen. Guter Tipp. Danke dafür. Sie kommen ja auch viel rum in unserer Republik, immer mit diesem Blick auf Kommunen, Gemeinden, Städte. Sie sind sicherlich auch schon mal an Orten gewesen, wo Sie dachten, wow, hier ist Mobilität richtig perfekt gelöst, hier fühle ich mich wohl, ich kann mich orientieren, ich weiß, wie man diese ganzen Mobilitätsangebote erreichen, bedienen, Tickets kaufen kann, nichts ist kompliziert. Wo war das denn?
Also ich habe vor 2 Jahren eine Interrail-Tour gemacht mit meinem Faltrad. Übrigens auch ein echter Gamechanger, wenn man sich sowas anschafft, weil man kann das mitnehmen in den ICE geklappt. Da gilt es als Gepäckstück und da hat man sozusagen die letzte Meile hin und zurück zum Bahnhof schon gelöst. Und auf dieser Interrail-Tour habe ich natürlich die klassischen Städte auch besucht, Kopenhagen, Helsinki, Paris, die man schon so kennt. Aber ich war sehr positiv überrascht von Litauen, Lettland und so weiter, die ja eher auch für so eine Digitalisierung stehen. Und ich habe das Gefühl, dass manche Länder vielleicht auch aufgrund der eigenen Entwicklung diese Autozentrierung überspringen können. und gleich in, das ist ja ähnlich wie auch bei den Digitalprojekten. Also Estland ist ja das digitale Land schlechthin. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass sie ein armes Land waren, was sich diese Riesenapparate gar nicht aufbauen konnte. Die hatten vorher so eine Analyse gefahren, dass sie genug Parkplätze unterirdisch haben für die Autos, die in der Stadt sich bewegen, und haben dann festgestellt, wir brauchen das Parken an den Hauptstraßen rechts und links eigentlich gar nicht, indem wir halt für Anwohnende die Tarife billiger machen als für Menschen, die als Touristin dahin kommen, haben wir auch ein attraktives Angebot preislich. Und dann haben die in der Sommerpause einfach diese Abstellsituation für Autos umgewidmet in Fahrradspuren. Und da fuhr man wie Göttin in Frankreich auf Asphalt, der rot gepinselt war und abgepollert. Also man konnte sich auch überholen, wenn man mal einen langsameren Fahrer vor sich hatte auf dem Rad. Also eine sehr fehlerverzeihende Infrastruktur. Und natürlich ist das auch etwas, was einlädt, dann mit dem Rad zu fahren. Also die Fahrradzahlen sind dort auch dementsprechend nachweisbar gestiegen, weil die Menschen sich sicher gefühlt haben und wussten, wenn ich da das Rad benutze, dann bin ich nicht zwischen den Autos.
Ja, ich fand das auch gut. Ich war mal in Tallinn und was ich da bemerkenswert fand, man konnte überall einsteigen, hatte kein Ticket und hat einmal sein Handy vor die Automaten gehalten und irgendwann addierte sich jede Karte dann zu einem Tagesticket und dann war Schluss und man konnte einfach so weit. Das fand ich irgendwie so einfach. Also sowas zum Beispiel gibt's in Italien übrigens auch, aber bei uns in den Bussen habe ich das noch nicht gesehen.
Das ist natürlich bei uns auch etwas schwieriger umzusetzen, weil wir diese ganzen Verkehrsverbünde haben. Wir haben das Deutschland-Ticket als erste Flatrate ja bekommen, als Konter damals zum Tankrabatt. Aber auch das Deutschland-Ticket ist in jedem Bundesland anders ausgestaltet. Auch das ist nicht so einheitlich. Es ist immer noch ein Riesenerfolg. Und es nimmt vor allen Dingen Geld aus den Kassen der Kommunen natürlich, weil die ja zur Hälfte dieses eigentlich nicht geplante Ticket mitbezahlen müssen. Und das merken wir in manchen Kommunen, dass da leider der letzte Bus dann eingespart wird, der ausgerechnet der Bus ist, mit dem man noch ins Kino kam oder und zurückfahren konnte, wenn man auf dem Dorf lebt.
Ja, das stimmt. Wir sind in der Mitte der Phase, wo wir diese Quartiere umsetzen. Wir kommen jetzt eigentlich auch schon in die Umsetzung, aber zwischen guten Konzepten und Umsetzung der Quartiere sind immer viele Jahre. Also es ist ein langer Weg, den wir gehen. Und zwischendurch kann es auch mal passieren, dass Konzepte scheitern oder nicht mehr so idealtypisch weiter verfolgt werden, wie sie ganz am Anfang gedacht worden sind. Also es gibt immer irgendwelche Themen, die aufkommen, Bedarfsträger melden irgendwelche Bedenken ab und schon versucht man das irgendwie abzuwägen und dann startet man ganz innovativ am Anfang, kommt aber hinten so ein bisschen schwach auf der Brust raus. Woran liegt es eigentlich, dass man in dieser langen Zeit die wirklich guten Konzepte nicht mehr so umsetzen kann?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das immer, und das war auch der Grund, warum ich das zweite Buch geschrieben habe, es hat immer mit Menschen zu tun. Also ich habe das erste Buch ja geschrieben, um den Perspektivwechsel einzuleiten. Wer kann überhaupt Auto fahren in Deutschland und wer ist davon ausgeschlossen? Und wie haben wir auch die Systeme der Alternativen, ja ehrlich gesagt, kaputt gemacht? Also der Zustand der Deutschen Bahn. Immer wenn ich nach Österreich komme oder in die Schweiz, schäme ich mich fremd. Ich war jetzt endlich, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, aber endlich mal auch in einem der ICEs von Deutschland, die nicht mehr in die Schweiz reinfahren durften, wegen 13 Minuten Verspätung. Weil in der Schweiz das ja ganz streng, also
ist da das
zahlen
so?
Die, ja.
Der steht dann und muss wieder zurück, oder wie?
Die fährt wieder zurück, genau.
Das glaube ich nicht.
Und die Schweiz hält Ersatzzüge vor, die dann direkt einsteigen können. Der Zustand der Bahn, über den sich ja alle so hervorragend aufregen können, das ist politisch gewollt. Also das ist ja nichts, was sein müsste. Und ich habe das Gefühl, wenn man da Menschen hat, und das ist in Österreich-Schweiz der Fall, sowohl ein bisschen Nationalstolz, gerade auch in der Schweiz ist das sehr bei der Bahn, dass sie sehr stolz darauf sind, dass sie überall zitiert werden als Schweizer Uhrwerk, auch bei den Bahnen, aber auch PolitikerInnen, die begriffen haben, dass man die Menschen nur frei macht, was wir eben schon hatten, wenn man auch eine gute Bahn vorrätig hat. Und das sind halt Dinge, wo ich gemerkt habe, auch in den Interviews mit den Menschen, die diese autofreien Konzepte in Städten wie Gent oder so durchgesetzt haben. Natürlich wurden die gehasst. Natürlich haben die Morddrohungen bekommen. Und es ist schlimm genug, dass ich sagen muss, natürlich. Weil die Menschen, die Veränderung für das Richtige machen, die werden ja nicht geliebt, sondern das sind meistens sehr kontrovers umstrittene Persönlichkeiten. Aber die sind alle bei ihrem Kompass geblieben. Die haben alle gesagt, Ich bin nicht in der Politik, um wiedergewählt zu werden, sondern weil ich die Welt verändern möchte zum Besseren. Und wenn ich abgewählt werde, möchte ich so gehen, dass ich hohen Hauptes gehen kann, dass ich es versucht habe. Und manchmal habe ich bei so längeren Projekten das Gefühl, natürlich ist es menschlich, dass einem da auch manchmal der Atem ausgeht, aber dass es manchmal auch Kompromisse gibt, die dann gemacht werden, die der Sache aber nicht dienlich sind, sondern großartige Konzepte verwässern. Und dann ist am Ende vielleicht sogar ein Produkt, mit dem keiner zufrieden ist. Das war ja diese sehr legendäre autofreie Friedrichstraße in Berlin. Die war einfach nicht gut gemacht. Und ich glaube, wenn man da richtig investiert hätte, das richtig zu einem super tollen Aufenthaltsort zu machen, dann hätte man auch andere überzeugt. Ich war da, habe Touristinnen gesehen, die haben Selfies in der Straße gemacht, weil die das so abgefahren fanden, dass mitten in der Stadt eine autofreie Zone ist. Und ich glaube, das ist manchmal das Projekt, das lange läuft, dass sich dann auch lahm läuft und dann macht man vielleicht hier einen Kompromiss und da einen Kompromiss und dann ist es am Ende gar nicht so schön, wie man sich vorgestellt hat.
Ja, das ist so. Das sind einfach die langen Zeiträume, die politischen Konstellationen ändern sich, die Menschen ändern sich, dann gibt es wieder andere Mehrheiten, dann wird der Stellplatzschlüssel von 0,3 auf 0,6 hochgesetzt und steht man immer da und muss versuchen, immer noch das Beste draus zu machen. Aber diese Mischung ist einfach für Projekte, die so einen langen Zeitraum benötigen, oft auch schwierig, da den Anfang so innovativ, der einmal gedacht wurde, auch beizubehalten. Das ist leider so. Jetzt schauen wir mal wieder positiv in die Zukunft. Wir stellen uns mal vor, wir schaffen das, ein autoarmes Quartier zu planen und zu bauen. Welche drei Kennzahlen würden Sie denn in den ersten 24 Monaten sich anschauen, um zu sagen, ja, das ist richtig gut gelungen? Worauf würden Sie schauen?
Also ich würde natürlich erstmal, während alles noch so ist, wie es ist, eine Zufriedenheitsanalyse fahren, um Vergleichbarkeit zu haben. Was geschieht eigentlich mit der Lebenszufriedenheit der Menschen, wenn sich da was verändert? Auch abfragen, ob man eventuell sogar Nachbarinnen von gegenüber kennt. Weil das macht auch keiner von uns, dass man einfach nach gegenüber geht, weil da stehen ja zwei geparkte Autoschienen und es fahren Autos und da sagt der Kopf, das ist viel zu gefährlich. Jeder bleibt meistens so auf der Seite der Straße, obwohl es ja eigentlich Wohnstraßen sind. Also da einfach abzufragen, gibt es neue soziale Kontakte, gibt es mehr Schnack am Gartenzaun? Hat man einfach Menschen kennengelernt, wo man gar nicht wusste, dass sie NachbarInnen waren und wie fühlt sich das an? Das wäre so ein Punkt. Ein weiterer Punkt wäre natürlich, wie verändert sich das sogenannte Modal Split? Also wie sind die Leute dort unterwegs? Gibt es vielleicht sogar, weil man dran gedacht hat, Bänke, auf denen sich Menschen aufhalten können? Ist es vielleicht für Ältere sogar erstmalig möglich, weil die Phase, wo wir am meisten zu Fuß laufen, ist ja die als Kind und wenn wir alt sind. Ist es für Menschen da möglich, die alt sind, dass sie auch wieder stattfinden können in ihrem Viertel? Weil sie halt einfach vor der Haustür schon Möglichkeiten haben, Menschen zu treffen und nicht längere Wege antreten müssen. Ja, und dann natürlich so Sachen wie Klimaresilienz. Also konnte zum Beispiel entsiegelt werden, kann das Wasser besser gespeichert werden, ist der Raum kühler geworden, ist die Luftqualität besser geworden. Also eher so Hard Facts.
Mhm. Diese drei Themen habe ich mir notiert. Also das finde ich auch logisch und eingängig. Sie haben vorher schon so mal den Blick auf andere europäische Städte geworfen, haben Gent genannt. Es gibt ja aber auch immer, was wir alle wissen, Paris, Barcelona, die werden ja immer gerne zitiert. Die sind also schon in der Konsequenz der Umsetzung dieser Idee etwas weiter als wir in Deutschland. Was glauben Sie, welche Faktoren waren dort ausschlaggebend, um diesen konsequenten Umbau der Stadt zu organisieren? Was war das?
Also bei den NiederländerInnen ist das ja fast in der DNA, würde ich mal behaupten. Also es sind auch nicht nur die Städte, sondern man kann da auch sonst sehr gut Fahrrad fahren. Übrigens sind die genauso autoversessen wie wir. Das ist immer, finde ich, ganz interessant, wenn man so Dinge hervorhebt. Also da ist Autofahren möglich und man tut's auch. Und wenn wir ehrlich sind, wird das im Nachhinein ein bisschen romantisiert. Es gab in den 70ern die Kampagne Stopp den Kindermord. Stopp den Kindermord. Und das waren richtig radikale, an die Wurzel gehende Demos, ähnlich wie die letzte Generation und teilweise noch radikaler. Also da waren durchaus auch richtige Blockaden. Da haben sich Menschen auf die Straße gelegt, um zu symbolisieren, dass 500 Kinder in dem Jahr gestorben waren. Das ging auch von einer einzelnen Person aus, einem Elternteil, der eine Tochter verloren hatte. Also das zeigt auch immer wieder, es ist nicht unmöglich, auch als Einzelperson sowas anzustiften. Und was sie, glaube ich, ganz geschickt gemacht haben, ist jetzt nicht, wir wollen bessere Radinfrastruktur, sondern wir wollen, dass unsere Kinder sicher sind. Und der damalige Premierminister wurde von dieser Gruppe auch angesprochen als Vater und seine Ehefrau als Mutter. Und es wurde ja eigentlich da an das, würde ich mal behaupten, nicht, also ich habe keine Kinder, aber ich mag Kinder, an das Emotionalste eigentlich adressiert. Die Zukunft der Kinder, dass sie sicher sind und sich sicher bewegen können. Und ich glaube, diese Wucht der Überzeugung, dass es falsch läuft, hat die PolitikerInnen dann auch überzeugt, weil sie vielleicht durch das Adressieren nicht als Mensch der Politik, sondern als, was mache ich zu Hause? Ich habe Kinder am Frühstückstisch. Wie übernehme ich diese Verantwortung? Und das ist was, wo ich immer noch denke, dass wir ein bisschen in der Bewegung, die ja auch die Veränderung für die Kinder möchte, vielleicht auch ein bisschen deutlicher werden könnten. Weil leider werden ja immer die gehört, die am lautesten brüllen. Das sind aktuell nicht die demokratischen Kräfte, sondern es sind andere. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch ein bisschen mehr Lautstärke gönnen. Denn wir stehen ja auf der richtigen Seite, nämlich der für eine lebenswerte Zukunft von Kindern, auch in der Stadt Hamburg.
Gut, in Paris, in Barcelona, das war ja eine andere wahrscheinlich Motivation, die Städte umzubauen als damals in den 70er Jahren in Holland. Da war eben diese Bürgermeisterin und Barcelona, weiß ich gar nicht, wer da an der Speerspitze dieser Bewegung stand. Aber irgendwann gab es ja immer diesen Moment, wo so dieser Schalter umgelegt wurde und der fehlt bei uns in dieser Konsequenz noch, finde ich. Das habe ich noch nicht erlebt in Deutschland.
Ja, und es braucht auch da die Geschwindigkeit der Umsetzung, ne? Anne Hidalgo hat als Bürgermeisterin ein ganz klares Versprechen gegeben. Ich gebe Paris den Menschen zurück, die da leben und nicht, die da reinpendeln oder als Touristinnen kommen. Und sie hat an einem Wochenende 30.000 Parkplätze abgeschafft. Und natürlich hat das einen riesen Wirbel gegeben. Aber sie hat die begrünt. Sie hat jetzt zum Beispiel auch da, wo meine Autobahn war, an der Seine, an dem Fluss, da sind jetzt Strände, der Lärm ist runtergegangen, die Luftbelastung ist runtergegangen. Es gibt andere Menschen, die touristisch dahin fahren als vorher, denn es war ja eine der lautesten Städte in Europa tatsächlich. Mhm. Und ich denke, das war ein ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Da wird es bei den Männern jetzt wieder Augenrollen geben, aber es waren tatsächlich viele Frauen, Bürgermeisterinnen, die diese Städte geprägt haben. Also in Barcelona war das der Fall, in Wien war das der Fall. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass Frauen besser sind, sondern einfach anders auf Dinge schauen, weil wir Care-Arbeit kennen und die Wege kennen, die dahinter stecken. Natürlich gibt es jetzt auch immer mehr Männer, die diese Care-Arbeit übernehmen. Aber Care-Arbeit bedeutet nicht von zu Hause zur Arbeit und zurück. Also diese klassische Automobilität, wenn man ehrlich ist. Sondern es sind halt Wegeketten, mit den Kindern zur Kita, dann noch was einkaufen, vielleicht zur Arbeit, dann noch den Menschen, der alt ist, pflegen. Und ich glaube, das ist etwas, wo diese Städte drauf geachtet haben. In Wien ist das Gender Mainstreaming seit den 70ern, glaube ich, in der Planung auch verankert, dass man diese Dinge mitdenkt. Und da geht's bis hin zur Spielplatzplanung, weil weibliche Kinder und männliche Kinder sich anders annähern und Frauen sich dann, also Mädchen, ja, erstmal checken wollen, wie das so ist, während die Jungs direkt drauf losstürmen. Und ich finde es total schön, weil ich da letztes Jahr auch eine Führung in Wien zu dem Thema mitmachen durfte, wie diese neuen, auch oft genossenschaftlich übrigens gebauten Quartiere auf sowas von Anfang an achten. Und es war wirklich im besten Sinne die Hölle los in den Grünflächen, weil die Kinder da halt wirklich, also die haben Blickkontakt zu Mama auf dem Balkon sozusagen, aber können alleine da spielen, weil es einfach sicher ist.
Ja, das stimmt. Werfen wir mal einen Blick nach Hamburg und schauen uns das Thema der Stadt an, Parkplatzmoratorium. Das sagt Ihnen ja was. Das ist ja jetzt unter dem rot-grünen Senat entschieden worden, dass man jetzt nicht mehr einfach die Stellplätze zurückbauen muss, sondern dass das geregelt sein muss, dass man auch schaut, wie viele Stellplätze braucht es, wie organisiert man das? Wie finden Sie das System eigentlich?
Also als ich das Wort gehört habe, war ich sauer. Ich ahne auch, welche Partei da eher das Geschenk an konservativere Kräfte gemacht hat. Und es ist für mich etwas, wo ich glaube, also ich kann das politisch alles immer nachvollziehen, weil man da andere Aushandlungsprozesse hat. Und die Wahlergebnisse waren ja dann auch nicht so eindeutig für das, was dann am Ende die Koalition gebildet hat. Aber das Signal ist gesetzt. Und es ist auch kommunikativ wichtig eigentlich, da eine gewisse Unbeirrbarkeit zu machen. Wenn Parkplatzmoratorium als so ein wuchtiges Wort in die Öffentlichkeit gelangt, dann braucht man ganz viele Sätze, um das zu erklären, dass die Veränderung trotzdem weitergehen wird. Und da hat man, glaube ich, kommunikativ, entweder hat man ein Geschenk gemacht oder was falsch gemacht, weil das Wort an sich bedeutet Stillstand. Also da kann man noch so viel erklären, was man will, dass es trotzdem weitergehen wird, was Agnes Tjax ja auch betont. Aber auch bei mir ist es so angekommen, was ist denn jetzt los? Das waren ja auch geplante Maßnahmen, die jetzt erstmal angehalten worden sind. Auch das Anwohnerparken wurde aus Gründen in Eimsbüttel mal angehalten. Ja, alles nachvollziehbar, aber immer und immer wieder wird auch da wieder auf Leute gehört, die laut brüllen. Und die, die die Veränderung wollen, sind manchmal die Leiseren. Und das sind Dinge, da bin ich auch unzufrieden mit unserer Stadt. Ich bin auch unzufrieden, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei 67 Euro liegt im Jahr, dieser Parkausweis. Das ist ja mal nichts im Vergleich zum Kinderzimmer, was in gleicher Größe 12 Quadratmeter wahrscheinlich, weiß ich nicht, 400 Euro kostet im Monat. Und da ist, glaube ich, der Grund, warum ich nicht in der Politik bin.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht, weil Hamburg ja eigentlich auf einem guten Weg ist. Also es passiert ja unheimlich viel mit dem Ausbau der Radwege. Muss man sich ja nur mal anschauen, wie die Reeperbahn jetzt aussieht, um die Alster, die Königstraße. Man kann echt gut Fahrrad fahren im Vergleich zu früher auf jeden Fall. Und dann dieses Parkplatzmoratorium steht dann dagegen. Das sind so Signale, wo man denkt, ja, was denn eigentlich, ne? Was ist der Stadt jetzt wichtig? Und da fehlt halt der Ansatz, dass wir trotzdem natürlich die Stadt umbauen, ne? Das muss man dann immer 4-5 Mal sagen.
Wo ich mal ganz neidisch hingucke, ist tatsächlich, wie Hamburg geschafft hat, sich so als Digitalstandort, Gamer-Standort. Also das war ja eine richtige Kampagne, wo auch Firmen nach Hamburg geholt worden sind mit so einer Kampagne, dass man da so einen Nukleus aufbauen wollte. Und das ist etwas, was mir genau wie Ihnen auch fehlt. Es braucht kommunikative Kampagnen, die wirklich dann auch Priorität haben. Und dann haben wir aber schnell den HVV, die Hochbahn, die Behörden. Also da müsste man sich eigentlich mal unter einem Dach vereinen. Und ja, so im Rahmen der lebenswerten Stadt Hamburg, wir sind ja das Tor zur Welt. Und das klingt immer so, alle wollen von uns aus weg, ne? Also eigentlich sind wir das Tor in die Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das umframen könnte. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was so kommunikative Kampagnen angeht.
Das stimmt. Sie haben viele Projekte, aber Sie sprechen auch mit vielen Menschen. Sie haben ja auch den eigenen wunderbaren Podcast, She Drives Mobility, weil mich auch die Überschrift oder der Name Ihres Podcasts interessiert. Und Sie sprechen mit vielen Menschen und werden ja auch viel eingeladen in Talkshows. Das ist ja kein einfaches Thema, um Informationen emotionslos unter die Leute zu bringen. Das ist ja ein Thema, was ganz schnell auch mal eskaliert in die eine oder andere Richtung. Wie führt man eigentlich Mobilitätsdebatten so, dass sich möglichst viele Menschen auch konstruktiv angesprochen fühlen und nicht gleich in die eine oder in die andere Lager entweichen? Weil wie gelingt das?
Also erstmal, die Grundbasis ist, mein Gegenüber will mit mir überhaupt sprechen. Mein Gegenüber will überhaupt mal hinhören, was hat die Katja Diehl eigentlich für Ideen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen desillusioniert, weil ich tatsächlich mit allen außer Nazis rede. Aber ganz viele wollen ja nicht mit mir reden. Und da hilft mir eine Freundschaft mit Maren Urner, die ist Neurowissenschaftlerin, also die macht Gehirnforschung. Und die sagt, Katja, ganz ehrlich, das ist ganz normal, dass die nicht mit dir sprechen wollen, weil sonst, wenn wir miteinander reden, also auch wir beide gerade, wir verändern unsere Gehirne, weil wir ja Ideen vom Leben und wie auch immer von der jeweiligen Person mitnehmen, ob wir wollen oder nicht. Und ich war, als Volker Wissing noch Verkehrsminister war, war ich dreimal auf Panels mit ihm geladen. Er ist kein Mal gekommen, hat jedes Mal kurzfristig abgesagt. Und da hat Maren mir gesagt, dass der will gar nicht hören, was du denkst. Der will gar nicht, weil er hat er vielleicht, oh, einen Punkt hat sie ja. Und die ist ja gar nicht so grell, wie man in der Öffentlichkeit, ach, die ist ja, die fährt selber Auto. Ich dachte, die ist Autohasserin. So stand es doch in der Bild-Zeitung. Und ich glaube, das würde ich gerne voranschicken, dass das gar nicht so einfach ist, wie alle immer glauben, mit den Leuten zu sprechen, die die Veränderung nicht wollen.
Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, also es gab mal so eine Phase, da habe ich eine Keynote gehalten und dann kamen immer Männer zu mir danach und haben mir erklärt, warum sie aber Auto fahren müssen. Und da habe ich gesagt, wir sind hier nicht bei den anonymen Autobenutzern, also es ist völlig in Ordnung, dass sie ihr Auto, also ich will das ja ihnen nicht wegnehmen, aber durch den Vortrag haben Sie doch jetzt kennengelernt, wie ungerecht dieses autozentrierte System ist. Es wäre mir ehrlich gesagt lieb, wenn Sie das mitnehmen in Ihre Bubbles und da einfach mal ein bisschen sensibilisieren, dass wir halt wirklich in Deutschland Menschen haben, die nicht mobil sein können. Und ich glaube, die Kunst ist tatsächlich im One-on-One. Also ich glaube, da sind Leute ehrlicher. Und da frage ich immer, was hast du denn als Angst? Warum wehrst du dich denn so dagegen? Und da sind das ganz oft ganz spitze Ausnahmesituationen. Also mir hat schon mal eine Dame gesagt, dass ihr Hund so krank ist. Und da will sie auf jeden Fall zum Tierarzt kommen. Und die lebt in Hamburg. Und da habe ich gesagt, Taxi? Und da hat sie gesagt, oh mein Gott, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja klar, also man kann ja bei Taxinummern anrufen, wer nimmt Hunde mit. Also das macht natürlich nicht jeder, ne, wegen Allergie und so, aber da ist sie nicht drauf gekommen. Dann habe ich einen Menschen kennengelernt bei mir in der Straße, der hat so einen großen Volvo und der bewegt sich nie. Und den habe ich dann mal, ich so, kann ich mal fragen, ich sehe immer, dass du an dem Auto irgendwie so rumhantierst. Und dann meinte er ganz ehrlich, ja, das ist hier billiger, 60 Euro im Jahr, als einen Stellplatz mieten. Mhm. Und ich habe keinen Keller.
Hm, ja, klar.
Also der hat da einfach Sachen aufbewahrt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wenn sich die Leute ehrlich machen, in ganz vielen Dingen. Also wir haben eine Mobilitätsgarantie, wenn das Auto vor der Tür steht, aber manchmal sind die Anwendungsfälle wirklich absurd. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, in Eimsbüttel auch nicht, warum das bis zum Kragen zugepackt ist. Mit Geländewagen, mit Pickups, mit ich weiß nicht, was da alles steht. Das ist teilweise, glaube ich, wirklich, weil es so billig ist.
Ja. Kommen wir nochmal zu der IBA Hamburg. Also Sie haben sich vielleicht schon mal mit unserer Gesellschaft auseinandergesetzt und wissen, was wir so machen. Wir planen ja große Neubauquartiere, Wilhelmsburg, Oberbillwerder, Fischbeker, Rethen. Alle bezeichnen oder planen wir autoarm. Und ich darf jetzt nicht sagen, alle sind am Stadtrand, aber eins liegt am Stadtrand und das ist Fischbeker Rethen. Das liegt ja an der Grenze zu Niedersachsen und auch das wird autoarm geplant. Wenn Sie das mal im Vergleich zu Eimsbüttel setzen, in Eimsbüttel würde man ja sagen, du brauchst kein Auto, setz dich in den Bus, fahr, mach dies, mach das, geh zu Fuß. Wie ist es in den Fischbeker Rethen? Da planen wir auch autoarm, aber was sind da aus Ihrer Sicht so die Faktoren, die wirklich da sein müssen, damit auch dieses Quartier nicht Menschen von Mobilität ausgrenzt oder trotzdem ein gutes Leben dort ermöglicht? Was wären da?
Also ich glaube, es ist sehr geschickt in dem Sinne, dass sich die Mobilität von Menschen ja nicht einfach so ändert. Meistens ist es ein Jobwechsel oder überhaupt der Eintritt in die Berufstätigkeit. Dann, wenn die Kinder in die Familie kommen, wenn man pensioniert wird. Das sind ja immer so Brüche in der Mobilität, wo sich Dinge ändern. Und ich glaube, wenn man einen Umzug plant und eine Situation vorfindet, die einem das leichter macht, erstmal nur ein Auto mitzunehmen, weil das sehe ich hier im ländlichen Raum, also das ist manchmal schon plus eins, weil sie ein Sommercabrio haben oder so. Und das ist, glaube ich, schon gut, wenn man das vor Ort, man sich sicher fühlt, dass man da mobil sein kann. Ich würde meinen Blick immer dahin lenken, welche Angebote machen wir für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, teilweise auch vielleicht aufgrund von einer Lungenerkrankung nicht an die Haltestelle kommen. Und da habe ich, obwohl ich noch in dem Sinne nicht Moja-Fan bin, wie sie jetzt fahren, aber so On-Demand-Rufbus-Systeme, barrierefrei und elektrisch sehe ich da zum Beispiel, dass man die anbindet nach Bedarf. Ich nutze manchmal Moja und wenn ich da mit Menschen fahre, dann sind das oft Menschen, die den Schwerbehindertenausweis zeigen, weil dann können sie ja im Rahmen vom HVV-System kostenfrei dieses Angebot nutzen. Und ich glaube, das sind richtige Gamechanger, weil die nicht Linienbusse sind in riesigen Ausmaßen, sondern sehr bedarfsgerecht auch fahren können.
Mhm. Sie haben vielleicht schon mal gehört, in Oberbillwerder planen wir die Mobility Hubs. Also der gesamte ruhende Verkehr wird in diesen Mobility Hubs zentral organisiert. Die sind so mitten im Quartier. Wie finden Sie das System aus Ihrer Perspektive?
Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Auffindbarkeit. Also wir haben eben schon drüber gesprochen, dass man manchmal vielleicht auch einfach nicht ÖPNV fährt, weil man nicht weiß, wie dieses Ticketsystem funktioniert, dass es da so Swipe-Möglichkeiten gibt auf dem Handy, die es einem erleichtern, dass das System für uns sozusagen berechnet, welches Ticket ist das günstigste. Und wenn man dann noch so weiß, da steht alle Mobilität, die mir dieses Quartier bietet, dann ist das was ganz anderes, als wenn das irgendwo verteilt steht. Und es ist ein kommunikativer Aspekt auch wieder, dass man sich darüber unterhält, dass man das sieht. Also von daher, das ist für mich was ganz Wichtiges, dass die Leute, die dorthin ziehen, gar nicht erst in so eine Unsicherheit geraten, sondern wissen, ich habe verbindlich hier die und die Dinge stehen und muss mir das nicht jeden Tag zusammenkramen, wenn ich was machen will. Plus, ich kann vielleicht am Vortag auch die Dinge schon buchen und weiß, wo ich sie finde.
Ja, genau das verfolgen wir eigentlich auch. Wir verbieten unterschiedliche Arten von Mobilität an. Man kann auch seine Pakete dorthin liefern lassen. So soll es mal sein. Ist ein bisschen holprig, die Umsetzung, aber wir bleiben am Ball und ich hoffe, das gelingt uns auch. Wir kommen uns jetzt aber schon zum Abschluss unseres Gesprächs und dann werfen wir gerne mit unseren Gästen auch nochmal so einen Blick in die Zukunft. Wie sähe denn unsere Stadt aus, wenn Ihre Visionen alle umgesetzt werden würden?
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Es ist jetzt kein Schlag gegen Ingenieure, aber ich hatte in meinem Haus unten, da ist so eine Gewerbefläche, da waren mal zwei Ingenieure, die haben jetzt so toll Aufträge gewonnen, dass sie ein größeres Büro bezogen haben. Und der hat mich gefragt, er hätte ja mein Buch gelesen und verstünde das ja auch, dass das dann weniger Autos sind. Aber was ist denn dann? Und ich habe gesagt, ich verstehe deine Frage gar nicht. Und dann meinte er, ja, aber es ist doch nicht schön. Ich so, um Himmels Willen, ich lasse das jetzt nicht so, wie es ist und nehme nur die Autos raus. Da kommt Urban Gardening hin, da kommen Bänke hin, da kommen ein Tauschhaus hin. Da kann man sich vielleicht die Bohrmaschine leihen, die nicht jeder haben muss. Das ist eine Begegnungsfläche. Da können die Kinder ihre Laufräder einfach so fahren, ohne an der nächsten Ecke wieder zu halten. Und dann stieg er irgendwann ein und meinte, ah ja, cool, da könnte man auch so einen Grillplatz machen. Und er hatte ganz viel selber eigene Ideen. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass wir verlernt haben zu träumen. Also das ist ja auch teilweise sogar ein Vorwurf, wenn einem jemand sagt, Katja, du bist doch eine Träumerin, dann ist das meistens nicht mehr positiv konnotiert. Dabei hat sich die Welt ja nie mit Phlegma verändert, sondern eher durch Menschen, die große Visionen hatten, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Und das ist, glaube ich, wirklich, da müssen wir richtig dran arbeiten, dass wir Bilder schaffen, dass wir ein Gespür davon bekommen, wie kann es sein. Und für mich ist die Stadt der Zukunft Nukleus von Demokratie, weil sich unterschiedlichste Menschen wieder begegnen. Früher, als meine Eltern noch jung waren, hat man gesagt, die Straße erzieht die Kinder, weil die halt auch selber sich bewegen konnten und einfach auch Menschen mal kennengelernt haben außerhalb der Lebensrealität ihrer Eltern. Und ich habe das Gefühl, wenn diese Autoflächen wieder zu Demokratie und Lebensflächen werden, dann haben wir auch nicht mehr so Angst vor dem Fremden oder der Fremden, sondern wir kennen sie, wir wissen, es sind tolle Menschen. Und vor allen Dingen die Autarkie von Kindern ist mir da sehr, sehr wichtig, dass die, ich habe halt noch so Sommerferien mit Tagen ohne Erwachsene gehabt, ja? Also ich hatte dann auch mal ein aufgeschlagenes Knie, aber natürlich waren wir alleine unterwegs und haben die Sommerferien genossen. Das ist, glaube ich, auch in der Stadt möglich, so eine Kindheit zu haben, aber da müssen die Eltern halt einen bewussten Ort leider aussuchen. Und den würde ich gerne für alle schaffen, dass man da auch, ich will einfach ganz egoistisch, wenn ich alt bin, auf so einer Bank sitzen und die Leute beobachten und mit meinen NachbarInnen schnacken und dieses Stadtgefühl einfach haben, dass ich dazugehöre.
Ja, das ist eine schöne Vision. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist jetzt meine letzte Frage. Sie machen ja viele tolle Sachen. Sie haben den Podcast She Drives Mobility, der ja alle 2 Wochen erscheint, alle Achtung. Dann haben Sie Bücher geschrieben, sind aktiv in Projekten. Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Haben Sie schon eins?
Ja. Ich will jetzt gar nicht negativ enden, aber meine Arbeit wird auch oft als Care-Arbeit gesehen, die man nicht bezahlen muss. Das macht die Katja doch eh. Und das stimmt, weil ich intrinsisch motiviert bin, aber auch ich muss meine Miete in Eimsbüttel zahlen. Und da bin ich jetzt nach einigen Jahren der Selbstständigkeit einfach selber dabei anzuerkennen, ich muss Produkte generieren. Aber dann möchte ich auch was machen, was mir Spaß macht. Und zwar brauchen wir, glaube ich, nicht mehr das 1000. Video, wo jemand durch Paris fährt und sagt, oh, wie schön. Sondern wir sollten mal auf die Spur gehen. Was für Leute sind das? Wie haben sie es gemacht? Was waren auch vielleicht deren Fuck-Ups, wie man so schön immer sagt? Was hat da auch nicht funktioniert? Und ich habe gerade den ersten Prototyp von Learn and Travel in der Schweiz gemacht mit einer Delegation von 17 Leuten aus super unterschiedlichen Hintergründen. Das waren teilweise Studierende der Verkehrsplanung, das waren Menschen aus der Politik, das waren Menschen von Universitäten, die zu dem Ding auch forschen. Und da haben wir uns von der Schulwegsicherheit in der Schweiz, weil dort ist es Basis, dass Kinder selber zur Schule kommen sollen, bis hin zum autonomen Fahren im ländlichen Raum von Postauto. Haben wir ganz viele Leute besucht, haben uns konkret auch angeguckt, wie können eigentlich Ampelschaltungen dafür Sorge tragen, dass der Bus immer Vorfahrt bekommt. Und das waren zwei sehr intensive Tage, aber ich wünsche mir, dass da erstens eine Gruppe entsteht, die sich selber auch hilft, durch schwere Zeiten, die Veränderung immer auch bedeutet. Ich habe jetzt schon die ersten Webinare auch terminiert, wo wir bestimmte Dinge auch nochmal vertiefen werden. Und da möchte ich, und da bewerbe ich mich gerade um Förderung, das in Deutschland machen, zu bestimmten Bundesländern, die ich sehr vorbildlich finde, aber auch in Europa, dass wir einfach die Dinge uns mal angucken und die Leute uns auch sagen, ja, es war echt verdammt schwer, aber guckt's euch an, es hat sich gelohnt.
So hat es geklappt, okay. Ja. Super interessant, schön.
Ja.
Ja, herzlichen Dank für das spannende Gespräch und Ihre tolle Arbeit, Frau Diehl.
Ich danke für die Einladung.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der EBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.eba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Ja, genau.